Wir sind gestern stehen geblieben im Kapitel 19. Wir haben dort den reichen Jüngling kennengelernt und gesehen, wie er sich verhält bezüglich eben des Umgangs mit dem Besitz. Im Kapitel 19, ab Vers 27, geht es dann um den Lohn der Jüngerschaft. Das ist das, was ihr auch noch mitgelesen habt, was wir allerdings nicht mehr besprochen haben. Also was wird uns denn, wenn wir dir nachfolgen und alles aufgeben? Im Kapitel 20 lesen wir dann das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Kapitel 20, Vers 17 finden wir eine weitere Todesankündigung Jesu. Wir merken immer in einem gewissen Zeitabstand weist Jesus auf die Notwendigkeit seines Todes hin und die Jünger selbst begreifen es noch nicht. Wir merken das ja, als Jesus schließlich gestorben ist, dann sind sie in der Verzweiflung und meinen, Jesu wäre nun ein für alle Mal tot. Dann finden wir in Kapitel 20, Vers 20 und folgende, da wollen einige Jünger den Platz zu seiner Rechten einnehmen, also wollen einen besonderen Vorzug im Reich Gottes haben, denn dieser Platz zur Rechten war der Ehrenplatz gewesen und den wollen sie eben von Jesus haben. Dann finden wir ab Vers 29 im selben Kapitel die Heilung von Blinden. Kapitel 21, der Esel, der von Jesus beschlagnahmt wird und schließlich sein Einzug in Jerusalem. Kapitel 21, Vers 12, die Händler im Tempel, die ausgetrieben werden, wo Jesus eben sagt, dass das Haus Gottes kein Handelsplatz ist. Dann in Vers 18 und folgende wird auf den unfruchtbaren Feigenbaum als Warnung für seine Zuhörer hingewiesen. Kapitel 21, Vers 23, schließlich die Pharisäer, die Macht Jesu in Frage stellen und er sie ihnen gegenüber zeigt. Vers 28 folgende, die beiden Söhne im Weinberg, also der eine, der gehorcht dem Vater oder sagt es zumindest und der andere sagt, nein, das tue ich nicht und wie sie dann recht reagieren. Ab Vers 33 finden wir das Gleichnis des untreuen Weingärtners. Kapitel 22, das Gleichnis vom Hochzeitsfest, auf das wir warten und zu dem Gott uns einlädt. Vers 15, Kapitel 22, wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Auch das haben wir ja für gestern gelesen in Bezug auf den Umgang mit dem Geld. Kapitel 22, Vers 23 folgende, die Auferstehung. Frage der Auferstehung. Kapitel 22, Vers 34, das höchste Gebot. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Kapitel 23, dann Kennzeichen eines Pharisäers, ab Vers 13, die Weherufe über die Pharisäer und ab Vers 37 die Klage über Jerusalem. Kapitel 24 haben wir dann schließlich die Zerstörung des Tempels und ab Vers 3, Kapitel 24, die Zeichen des Endes. Das wird uns ja morgen noch weiter beschäftigen. Das sollte genügen, um den gesamten Horizont, den Rahmen sozusagen abzustecken, in dem sich die Verse befinden, die wir heute Morgen etwas näher anschauen wollen. Dann wissen wir, was kommt vorher, was kommt auch nachher dabei. Hier handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem fünften Redeabschnitt, den wir in Matthäus finden. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir fünf große Redeblöcke im Matthäus-Evangelium haben und das ist der fünfte davon, in dem wir uns jetzt befinden. Also die Stellungnahme Jesu zu den Pharisäern. Dazu gehört dann auch noch das Folgende, wo er sich über die Endzeit, Jesus sich mit der Endzeit beschäftigt. Das Thema dieses Zusammenhangs, den wir jetzt lesen, ist die Kritik an der Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten und die Warnung vor dem Gericht. So könnten wir das zusammenfassen. Also Kritik an der Handlungsweise, Denkweise der Pharisäer, sie werden auf ihre Fehler hingewiesen und es wird deutlich darauf hingewiesen, die Folge eines solchen falschen Lebens ist das Gericht Gottes. Es gibt dann insgesamt 7 Weherufe bis Vers und am Ende dann eben die Klage über Jerusalem, Vers 37 bis 39. Generell wurden die Pharisäer in der Zeit des Neuen Testaments, auch kurze Zeit nachher, durchaus auch von manchen Juden kritisch gesehen. Der Talmud beschreibt 7 verschiedene Gruppierungen, die so in der Bevölkerung, wo man die Pharisäer dazu eingeteilt hat. Das eine, das waren die, jetzt muss ich hier mal gerade lesen, ob ich das auch gut lesen kann, Die, ach ja, natürlich, genau. Das waren die sich selbst brüstenden Pharisäer, also diejenigen, die nach außen hin großartig aufgestanden sind, die auch immer betont haben, was sie tun, sich natürlich stark geschmückt haben, die finden wir hier auch wieder. Das ist also, da hat die Bevölkerung schon erkannt, das sind diejenigen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen, denen es eigentlich in erster Linie darauf ankommt, dass man sie verehrt und sie ansieht. Dann gab es die Pharisäer, die so mehr oder weniger genannt wurden wie warte noch ein Weilchen, Pharisäer, oder warte noch ein wenig. Also es werden gute Taten gepredigt, aber sie werden nicht getan. Dafür ist ja morgen auch noch Zeit. Also das haben die Bevölkerung natürlich auch gemerkt. Das sind Pharisäer, die predigen immer etwas und dann wohnst du bei denen in der Nachbarschaft und dann merkst du, naja, so ganz leben die ja doch nicht, wie das, was sie dort immer predigen. Also die wartenden Pharisäer, könnten wir sagen. Dann gibt es als drittes die wunden Pharisäer oder man sprach auch von den wundgeschlagenen Pharisäern oder von den blutenden Pharisäern. Ist die Frage, was haben die denn gemacht? Naja, die wollten wiederum einen Aspekt des Wortes Gottes besonders herausnehmen und empfanden das als den wichtigsten, nämlich eine Frau anzuschauen. Die haben empfunden, eine Frau anzuschauen, das ist schon Sünde, weil eine Frau, ja, die hat ja zuerst gesündigt und so, das ist schlechter und dann können wir verführt werden und in der Synagoge sowieso nicht. Aber auch wenn denen irgendwo ein weibliches Wesen am Tag auf der Straße begegnet ist, dann haben sie sofort die Augen geschlossen, sind weitergelaufen. Da könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert ist. Da waren sie mit der Zeit wundgeschlagen. Ich weiß nicht, ob manche Frauen das auch übel genommen haben und denen vielleicht mal ein Bein gestellt haben, nicht? Diesen eingebildeten Pharisäern wäre theoretisch möglich. Jedenfalls, die haben sich auf ihre Beulen und Schrammen und sowas eingebildet, wenn man die gesehen hat. Nicht? Also sagen, wir nehmen das ganz ernst, wir weichen den Frauen aus. Also, ich meine, ihr könnt das ja mal probieren, weil sehen wir, wie ihr dann ausgeht heute Abend. Nicht? Aber wie gesagt, das ist ja eher eine falsche Verhaltensweise, wie die Juden das damals auch sehen. Dann gab es die buckligen Pharisäer oder man nannte sie manchmal auch Purzelbaum-Pharisäer. Warum denn das? Waren das besonders sportliche oder so oder waren die von Natur aus verunstaltet? Nein, das nicht, sondern die liefen den ganzen Tag so herum, um ja nicht nach oben zu schauen, denn das war ja ein Zeichen der Demut, sich immer zu beugen und herunterzugehen. Auch die hatten es manchmal schwierig, sich zu orientieren dann in ihrer Umgebung und man sieht, sie wollten natürlich besonders deutlich zeigen, wie fromm sie sind, dass sie eben so demütig sind, dass sie immer nur mit gesenktem Haupt so herumlaufen, deshalb so einen Buckel haben, nicht? Und deshalb die buckligen Pharisäer. Dann gab es auch die berechnenden oder vergleichenden Pharisäer, mit einem jüdischen anderen Wort natürlich, und bei denen ging es ständig darum, herauszustellen, wie sie nun besser sind als ihre Umgebung. Also sie vergleichen sich ständig mit ihrer Umgebung und natürlich auch mit den anderen Schriftgelehrten, um zu zeigen, wie toll sie sind dabei. Es gab dann auch die furchtsamen Pharisäer, die versucht haben, ständig nun das Gesetz einzuhalten und nur von dem Gericht gesprochen haben. Also, oh, das Gericht kommt nahe bei und jetzt passt aber auf, denn vielleicht morgen schon bratet ihr in der Hölle und so. Nicht? Also von der ständigen Angst, die geschürt haben bei den Zuhörern und auch bei sich selbst und aufgrund dessen da kleinlich auf jedes Detail geachtet haben, um ja rein zu sein, wenn Jesus gekommen, wenn nicht Jesus, sondern natürlich Gott kommen würde zum Gericht. Und dann wird als siebte Gruppe genannt die gottesfürchtigen Pharisäer. Die, die ernsthaft versuchen, nach dem Wort Gottes zu leben. Aber da merken wir 6 Gruppen von Pharisäern, also wo man sagen kann, naja, so ganz in Ordnung ist das ja nicht. Eine Gruppe, von der man sagt, naja, also die sind in Ordnung, denen kann man auch durchaus nachfolgen, die sind ein Vorbild. Und insgesamt müssen wir sagen, nicht ganz Israel war mit Pharisäern bestückt damals. Die Pharisäer waren also eher eine Minderheit. Man schätzt davon, dass es etwa zur Zeit Jesu vielleicht 6.000 in ganz Israel gewesen sind. Also nicht so wahnsinnig viele überall. Daneben gab es halt dann noch diese Schriftgelehrten, die Sadduzäer, aber insgesamt war das keine riesengroße Gruppe. Sie verstanden sich halt als die geistliche Elite ihres Landes. Von daher merken wir natürlich auch, trifft uns dieses Wehe an die Pharisäer manchmal natürlich auch. Und zwar da, wo wir vielleicht eine Art von Frömmigkeit pflegen, die der Pharisäer nahe kommt, aber die eben eigentlich von Gott so nicht gewollt ist. Wir könnten ja jetzt einfach diese 7 Gruppierungen aus dem Talmud durchgehen und können sagen, naja, wem entspricht das denn heute ungefähr? Welcher Gruppierung, welcher Verhaltensweise? Das will ich nicht tun, weil sonst kommen wir nämlich nicht mehr zu den anderen 39 Versen, die wir ja noch anschauen wollen. Also, Kapitel 23, nachdem wir jetzt diesen Hintergrund haben, beginne ich mal mit Vers 1. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern. Wir merken hier, es richtet sich an die Bevölkerung, die sehen ja, wie die Menschen sich verhalten, es richtet sich aber durchaus auch an die Jünger. Das bedeutet, die Jünger sollen auch davon lernen, sich nämlich nicht so zu verhalten. Das heißt, er zieht nicht über andere her, redet schlecht hinter dem Rücken anderer, sondern er will die Jünger warnen, nicht dem Vorbild, diesen besonderen Verhaltensweisen der Pharisäer nachzueifern. Da redete Jesus ist auch ein Hinweis darauf, dass es sich jetzt um den Anfang einer neuen Redeeinheit handelt. Also nachdem das alles passiert ist, was jetzt gewesen ist, die Diskussionen gewesen sind, da redete Jesus, jetzt wird eine längere Rede dabei eingeleitet. Und dann kommen wir zu Vers 2. Und er sprach, also Jesus sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Also, bei dem Stuhl Mose, das ist eine übertragende Bezeichnung für den Lehrstuhl der Synagoge. Das ist bis heute noch so, wenn ihr beispielsweise auf einen jüdischen Friedhof geht, dann gibt es meistens eine Rückseite dieses jüdischen, also der Synagoge, es gibt eine Synagoge darauf, um die Synagoge herum ist meistens der jüdische Friedhof, auf der Rückseite gibt es eine Art steinernen Stuhl. Das soll symbolisieren den Stuhl des Mose, denn Mose ist ja der Lehrer der Juden. Sie, die Pharisäer, nehmen ihn zum Vorbild, denn durch ihn hat Gott das Gesetz des Alten Testaments geoffenbart. Und so sehen sie eben das an, der Lehrstuhl des Mose ist heutzutage in der Synagoge und die Pharisäer sehen sich als Nachfolger des Mose an, sozusagen. Denn in ihrer pharisäischen Tradition wollen sie nur die Gebote des Mose akzeptieren. Die Sadduzäer beispielsweise, eine andere Gruppierung, die haben zusätzliche Gebote neben denen der Bibel hineingenommen. Auch manche Überzeugungen teilen sie, die gar nicht in der Bibel drinstehen. So glaubten die Sadduzäer nicht an die Auferstehung und ähnliche Dinge mehr. Aber da merken wir einen Unterschied zwischen den Parteien. Die Pharisäer wollen nur das Gesetz Moses einhalten und sehen sich als Lehrer in der Tradition Moses. Deshalb eben auch dieser Stuhl, der symbolisch an der Rückwand der Synagoge angebracht ist. Und da meinen sie jetzt, sie sitzen auf dem Lehrstuhl. Also wir könnten das auch ähnlich übersetzen wie an den Universitäten, spricht man heute davon. Das ist der Lehrstuhl für neuere Geschichte oder so etwas. Und das bedeutet gar nicht, dass eine Person damit verbunden ist. Das bedeutet auch nicht real, dass irgendwo ein Stuhl ist, auf den man sich setzen könnte, sondern das bedeutet einfach, da gibt es eine Einrichtung, da gibt es einen Platz oder eine Aufgabe, die ist vorgesehen für jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt. Und jetzt bedeutet Lehrstuhl Moses, ich habe ja auch mal erzählt bei der Bergpredigt, wo Jesus sich setzte, dass das eben damit zu tun hatte, dass das Setzen bedeutet, jetzt macht man eine hochoffizielle Lehrrede, so wurde das jetzt übertragen, hier wird nicht nur irgendeine Lehrrede gemacht, hier wird eine Lehrrede in der Tradition Moses ausgegeben. Und da meinten also nur die Pharisäer, dass sie die rechtmäßigen Erben von Mose sei und deshalb auf dem Lehrstuhl Moses säßen. Das ist also ihre Überzeugung. Soweit dazu. Vers 3. Alles nun, was sie euch sagen, die Pharisäer, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Mehrere Hinweise darauf, auf die Äußerlichkeit der Pharisäer. Das finden wir auch im Verlauf des Kapitels. Da wird dann zum Teil gesagt, naja, also innerlich sind die Gefäße unrein, ich meine, äußerlich sind sie rein, innerlich sind sie unrein. Oder ihr seid wie äußerlich getünchte Gräber, kommen wir später noch darauf, und innen sind die toten Gebeine, da fault alles vor sich hin. Das ist das Typische, was er immer wieder ihnen vorwirft. Wir sehen nachher auch, dann bezeichnen er sie als Heuchler. Also sie geben etwas anderes vor, als sie eigentlich tun. Und deshalb sagt er hier, dass es durchaus Pharisäer gibt, die wahre Aussagen machen, die die Bibel kennen, die durchaus sagen, was man richtig tun soll, aber sie tun es selbst nicht. Beziehungsweise sie tun den Geist dessen nicht von dem, was sie predigen und wiederholen aus dem Alten Testament. Das ist ein deutlicher Unterschied. Die Gesetzesauslegung wird von Jesus ja manchmal angegriffen, ihre Interpretation. Beispielsweise in Matthäus 5, der Bergpredigt, auch in Matthäus 12, Vers 1 und folgende, oder Matthäus 15, Vers 1 bis 20. Da haben wir ja schon einige von diesen Versen behandelt, wo Jesus gegenüberstellt. Also das sagen die Pharisäer, so interpretieren die das und so sage ich, ist es eigentlich gemeint. Also er ist nicht mit allen Interpretationen einverstanden, aber mit den grundlegenden Aussagen. Wir merken, er verurteilt seine Gegner nicht pauschal, sondern ruft generell auf, wir könnten sozusagen sagen, der Gemeindeordnung erst einmal sich unterzuordnen, selbst wenn die einige Fehler machen, weil sie von Gott eingesetzte Ordnung hierbei ist. Wenn ich das mal übertrage auf unsere Situation in der Gemeinde. Natürlich steckt auch darin, dass die Praxis letztendlich mitentscheidet über die Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit des Glaubens. Aber wir sehen, wenn so eine Diskrepanz besteht, trotzdem sind wir aufgefordert, wenn die Leute etwas Gutes sagen, auch in der Gemeindeleitung, selbst wenn die in anderen Punkten manchmal daneben liegen, dann erst einmal zu sagen, solange ich hier in der Gemeinde bin und mich da eingeordnet habe, sollte ich dem auch Gehör schenken, sollte das auch tun, was gesagt wird, selbst wenn ich mit anderen Punkten oder mit ihrem Leben nicht immer einverstanden bin. So ruft er hier auch auf zum Gehorsam gegenüber den Pharisäern, wenn die etwas lehren, was dem Wort Gottes entspricht, und das tun sie ja in den meisten Fällen. Viele der Aussagen, die wir gesehen haben, die stimmen ja. Nur als Jesus sagt, ja, es ist eigentlich noch schärfer, ihr müsst noch genauer hinschauen als das, was sie sagen. Sonst habt ihr nur eine äußere Selbstgerechtigkeit. Kapitel 4. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Also, hier die schweren Lasten, damit sind in erster Linie die Gebote gemeint. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 15, Vers 10, da geht es eben darum, Apostelgeschichte 15, Vers 10, da werden auch Gebote als Last genannt, und da wird die Frage gestellt, welche Last soll man denn den neuen Christen aufladen, die also zum Glauben gekommen sind. Apostelgeschichte 15, Vers 10, da lesen wir nämlich: Warum versucht ihr denn durch Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Also deutlicher Hinweis, durch das Gesetz kann man nicht gerecht werden. Das war auch bei den Juden so. Warum versucht ihr nun, den Heiden wiederum dieses Gebot, diese Gesetze aufzulegen? Wir finden dann etwas weiter. Da geht diese Diskussion, kommt dann nämlich schließlich, geht ja noch weiter, bleibt nicht dabei nur stehen. So lesen wir in Vers 28 bezüglich des Apostelkonzils, wo dann festgesetzt wird, was die nun tun sollen. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Lasten aufzulegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer, vom Blut, vom Erstickten, von der Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so tut ihr recht, lebt wohl. Also hier der Abschluss des Apostelkonzils und das ursprüngliche Problem. Also welche Gebote des Alten Testaments, welche Zeremonialgebote sollen die Heiden einhalten, die Heidenchristen? Und dann wird gesagt, eben diese drei Punkte. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt morden dürfen, weil da nicht drin steht, dass sie nicht morden dürfen. Dass sie jetzt lügen dürfen, weil da drin steht, sie sollen nicht lügen. Sondern es geht hier um die Reinheitsgebote des Alten Testaments, um den Teil des Alten Testaments der sogenannten Zeremonialgesetze. Also das heißt Beschneidung, Speisegebote, Kleidungsgebote und solche Dinge. Die sind hier ausgeklammert und da wird gesagt, aus diesem ganzen Bereich sollen nur diese drei weiter für die Christen gelten. Diese Bürden und diese Last aufzulegen, das haben wir ja auch schon in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 gelesen, wo Jesus dann sagt, eben kommt zu mir und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier setzt er das gegenüber der Last, die die Pharisäer auflegen. Die Pharisäer, die eben in erster Linie auf das Gesetz ausgerichtet sind, die in einigen Formen, wie wir das wissen zur Zeit Jesu, beispielsweise im Qumran, eben noch bestimmte zusätzliche Gebote dazu gehabt haben. So hatten sie Einschränkungen der Sexualität, Speisegebote, dass man an bestimmten Tagen gar nichts essen durfte, regelmäßige Tauchbäder, um sich zu reinigen. Das gab es alles im Qumran noch zusätzlich, um das noch etwas zu erschweren, beziehungsweise um noch etwas heiliger zu sein. Die hatten im Qumran noch zwei Stufen. Das eine waren die einfachen Gläubigen und das andere waren die Perfekten, also diejenigen, die es ganz geschafft haben. Und manchmal gibt es solche Aufteilungen ja auch in der Gemeinde und wir sollten sagen, zu Unrecht. Manches Mal gibt es ja eine kleine Gruppe in der Gemeinde, die meinen, sie sind nun die einzig Wahren und die anderen sind alle auf einer etwas niedrigen Stufe. Und das ist meistens sehr schädlich für das Miteinander in der Gemeinde, kitzelt mehr unser eigenes Selbstwertgefühl hoch, als dass es wirklich der Gemeinde hilft und führt auch zu einer mangelnden Korrigierbarkeit, zu einer Übermut, zu Hochmut, zu Stolz. Und wie ja wir schon im Wort Gottes lesen, Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht? Also häufig ist es so, dass Gott uns dann mal zeigt, wer wir wirklich sind, wenn wir zu hochmütig dort auftreten. Ich habe euch ja einige Beispiele genannt. Bei uns in der Gemeinde gab es auch solch einen Fall. Eben eine Gruppe, so ein Hauskreis, der sich besonders als charismatisch empfunden hat, die gesagt haben, also wir haben den Heiligen Geist in ganz besonderer Weise und wir haben ja diese Begabungen alle. Und obwohl wir uns ein Jahr lang immer wieder zusammengesetzt haben, um mit ihnen in der Bibel zu lesen und dann versuchen zu sehen, was da herausgekommen ist, sie waren nicht bereit darauf zu hören, weil sie immer wieder gesagt haben, wenn uns der Heilige Geist das gezeigt hat und wenn wir jetzt auf dieser Stufe sind, ihr könnt das ja nicht erkennen, weil ihr nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist habt, wie wir sie haben. ja, warum wir dann die Bibel nicht verstehen können und warum in der Bibel was anderes steht, als sie tun, offensichtlich, das war dann nicht erklärbar, aber da merken wir, schnell kann es so Elitebewusstsein geben. Wir sind die eigentlich Besseren, die eigentlich wahren Christen, und die sind dann nicht mehr korrigierbar. Und das ist ähnlich hier, wie das die Pharisäer auch getan haben, eben diese Lasten auferlegen, wenn man die trägt, dann ist man was ganz Besonderes. Darüber hinaus besteht eine Gefahr, von der wir lernen sollten, bezüglich der Gesetzlichkeit. Es gibt auch in Gemeinden da und dort, auch bei einzelnen Christen, starke Gesetzlichkeit. Wo wir den Menschen irgendwelche Lasten und Bürden auflegen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Wir machen es den Leuten manchmal schwer, Christ zu werden und Jesus nachzufolgen, an Dingen, die gar nicht notwendig wären. Also, was ich da schon für Diskussionen gehört habe, ich erinnere mich an eine junge Frau, die in Basel in der Wohnung, also nicht in der Wohnung, aber im selben Haus wohnte, ein Stockwerk unter uns. Und die hat eines Tages dann eben einen ehemaligen Schulkameraden getroffen, und dieser ehemalige Schulkamerad war in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen. Sie hatte noch den, ist ja eigentlich eine schöne Sache, ne? Sie hatte den Eindruck noch, das war so ein cooler Typ, mit dem konnte man alles mögliche unternehmen, sie war nicht gläubig. Und dann hat er sie getroffen und hat gesagt, so, ich folge jetzt Gott nach und ich bin jetzt Christ, das war ja soweit ganz gut. Und dann hat er sofort gesagt, du bist jetzt aber sündig und du musst jetzt umkehren, sonst kommst du in die Hölle. Das war für sie der erste Schlag, weil sie hatte jetzt gedacht, oh, was ist denn mit dem los plötzlich? Und dann hat er gesagt, aber du hast noch eine Chance, du kannst zu uns in die Gemeinde kommen. Allerdings so sündig, wie du jetzt bist, so geht das nicht. Also, du musst erst einmal hier deine Haare festbinden, du musst auch einen Rock tragen, sonst kannst du uns gar nicht in die Gemeinde hineinkommen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe aber keinen Rock. Und dann hat er eben gesagt, na ja, also gut, du kannst bei mir vorbeikommen, ich leihe dir einen von meiner Schwester. So, den kannst du anziehen dafür. Dass diese ganzen Sachen, die waren für sie ein solch ein Schock. Dann hat sie ihn da stehen lassen, kam zurück und hat gesagt, also weißt du, was ich heute getroffen habe, was das für komische Leute, für ein komischer Kerl gewesen war, kam sie zu uns, weil sie wusste, dass wir ja auch gläubig waren und so. Und das war für sie mehr ein Hindernis, zu Jesus zu kommen, als eben eine Hilfe. Der Mann hat es vielleicht gut gemeint, aber manchmal werden solche Hindernisse aufgebaut, die sind vollkommen unnütz. Stell dir immer die Frage, wenn der Mensch das tut, was du von ihm verlangst, wird er gerettet oder nicht? Und wenn du dir diese Frage mit Nein beantworten musst, dann lass das erstmal hinten anstehen. Das ist nicht der entscheidend wichtige Punkt. Denn die Leute, warum verlangst du, dass die Leute wie Christen leben sollen, oder vielleicht das, was nicht mal da Stirn steht wie Christen, dass sie gläubig werden, wie sollen sie denn das? Sie haben ja nicht mal den Heiligen Geist, der sie führt. Sie haben nicht die Kraft Gottes, die ihnen dazu hilft. Wenn viele Christen das nicht mal schaffen, zu tun, auch bei moralischen Dingen, kannst du ihnen sagen, wie böse bist du jetzt, musst du aber so und so und so. Hilft das irgendjemandem? Hilft gar niemandem. Dadurch werden die Leute nicht errettet, kein bisschen mehr. Also, ich kenne das, manche Schüler haben mir dann gesagt, so, jetzt haben wir Katholizismus durchgenommen, nicht? Dann sagen sie erstmal, oh, Katholizismus, was ist da alles böse und falsch, nicht? Und am liebsten würden sie jetzt sofort hingehen zu einem Katholiken und sagen, oh, ihr mit eurer Maria und was weiß ich, die Apokryphen und Papst und was weiß ich. Und ja, ich meine, egal ob das stimmt oder nicht, wenn die Leute nun eurer Überzeugung sind, sind die deshalb errettet oder nicht? Ist jemand errettet, weil er, sagen wir mal, aus der katholischen Kirche austritt oder aus der evangelischen oder aus der was weiß ich Kirche? Nichts. Ist jemand errettet, weil er einen Rock trägt? Nicht, natürlich nicht. Aber das müssen wir uns erstmal ehrlich eingestehen und sagen, dass wir keine Gesetzlichkeit predigen in erster Linie, sondern wir müssen die Bekehrung zu Jesus Christus, die Umkehr aufgrund der Sünde und der Erlösung von Jesus, das ist das, was wir predigen müssen. Die anderen Sachen, die kommen alle viel, 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 viel später. Also ich habe früher manchmal solche Fehler auch gemacht. Ich habe dann einige Bücher gelesen, zum Beispiel so über Evolution und Schöpfung. Da habe ich gedacht, also wow, das ist das Thema. Da können wir den Leuten jetzt mal richtig zeigen, hier, wie dumm sie sind. Nicht? Sollen sie das gar nicht so richtig begreifen. Denn die meisten glauben an Evolution, haben aber gar keine Ahnung davon. Das kann man also relativ schnell merken. Und dann habe ich tatsächlich einige Gespräche gehabt. Und einige Gespräche, wo die Leute hinterher richtig gestaunt haben darüber, dass sie gar keine Ahnung haben und beschämt waren und so klein beigegeben haben dann auch. Aber ist dadurch jemand zum Glauben gekommen? Nö. Kein Mensch zum Glauben gekommen. Die meisten Leute waren so eher frustriert. Die haben gesagt, also nee, mit dem spreche ich nicht mehr wieder. Macht ja keinen Spaß hier, nicht? Also da überhaupt, ja. Das war eher die Motivation. Und jetzt sage ich euch einmal, was ist denn, wenn die Leute jetzt tatsächlich einsehen, dass die Evolution falsch ist? Die sehen, die Evolution ist falsch und möglicherweise hat Gott die Welt geschaffen. Werden sie dadurch errettet, wenn sie mal zu Gott kommen? Werden sie errettet, weil sie meinen, dass die Evolution falsch ist? Ist ja ganz klar, die Antwort natürlich nicht. Wenn Sie jetzt an Evolution glauben und ich sage, in Jesus Christus bin ich gestorben, Sie bekennen Ihre Sünde unter Tränen oder ohne Tränen, je nachdem, aber Sie bekennen sie, Sie nehmen Jesus als Ihren Heiland und Erlöser an und wollen ihm nachfolgen, Sie glauben aber daran, dass es eine Evolution gegeben hat. Sind Sie errettet oder nicht? Ja, biblisch ganz klar, die sind errettet. Natürlich haben die eine falsche Lehre, das ist ganz auch klar. Das heißt, ich will das ja nicht rechtfertigen, ich will nicht sagen, es ist alles egal, was ihr glaubt, nur es ist nicht so entscheidend wichtig, um zu Gott zu kommen. Das ist der Punkt. Und wenn er Christ geworden ist, dann kann ich auf einer ganz anderen Ebene mit ihm sprechen. Dann glaubt er ja, dass Gott durch die Bibel spricht. Und dann ist die Autorität des ersten Buch Moses für ihn ja viel höher, als wenn er nicht Christ ist. Deshalb lasst uns doch diese Diskussion lieber nachher führen, wenn er schon zum Glauben gekommen ist, als vorher. Denn uns soll ja wichtig sein, dass er errettet wird und nicht, dass wir ihm irgendwelche Lasten der Lehre oder der Ethik auflegen, die er selbst gar nicht tragen kann, sondern unter denen er nur zusammenbricht. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, die wir im Gespräch für andere durchaus immer wieder berücksichtigen sollen. Und dann natürlich müssen wir darüber sprechen. Und wenn einer natürlich sagt, ich kann die Bibel nicht glauben, gerade weil das so ist, und der hängt daran fest, dann ist es manchmal auch notwendig, bevor wir auf das Evangelium zu kommen, mit ihm das zu besprechen. Aber nur dann, wenn es für ihn ein Hindernis ist, die Bibel überhaupt zu akzeptieren, dann ja. Und selbst in den Fällen habe ich manches Mal dann gesagt, naja, also lassen wir den mal zurück, den Fall, das kommt ja auch jetzt in dem Moment nicht so drauf an, aber was sagst du zu dem, was Jesus sagt? Und manche steigen auch darauf ein, dass nur bei den ganz Hartnäckigen, die wirklich nicht über Jesus sprechen wollen, eher dieses Problem gelöst ist. Bei denen müssen wir auch, bevor sie zum Glauben kommen, mal über Fragen Evolution und Schöpfung reden. Dann Vers 5. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen sich Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Also hier den Hinweis für das besondere Verhalten der Pharisäer. Das, was sie generell tun, ist nach dem alttestamentlichen Gebot Gottes. Wir finden den Hinweis beispielsweise auf die Gebetsriemen oder auf kleine Kapseln, die die Juden bis heute noch auf der Stirn tragen, beispielsweise im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, Vers nein, das sind jetzt die Stellen, die sie da drin haben. Wir finden das im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 8 beispielsweise. Auch haben wir schon im Kapitel 9, Matthäus 9, Vers 20, die Quasten und die Troddeln gesehen, die an Jesu Kleid sind und an denen dann die blutflüssige Frau festhängt, also sich daran festhält. Generell ist es so, also diese Gebetsriemen, das waren Riemen, die waren zum Beispiel an der Hand, waren herumgebunden, schwarze Riemen haben orthodoxe Juden bis heute auch noch, wenn sie beten. Darüber hinaus haben sie diese Quasten, also diese Troddeln, diese farbigen blauen Troddeln unten an den Ecken ihrer Kleidungsstücke. Darüber hinaus haben sie auf der Stirn mit einem Riemen befestigt ein kleines schwarzes Kästchen, das sind meistens vier Abteilungen, in denen vier Auszüge aus dem Alten Testament stehen. Und das sind eben folgende Auszüge, die ich euch hier nenne. Das ist nämlich 2. Mose 13, Vers 16, was ich gerade gesagt habe, 5. Mose 6, Vers 8, 11, Vers 18 und Kapitel 11, Vers 13 bis 21. Also wichtige Verse, die für die Juden von Bedeutung gewesen sind, hatten sie oder haben sie bis heute noch in dem kleinen Kästchen auf der Stirn und haben sie auch bei dem Riemen, weil eben alttestamentliche Worte sagen, dass du eben das Wort Gottes auf deinem Herzen tragen sollst, deshalb auch diese Riemen und so weiter und auch auf deinem Kopf. Also das heißt, es soll dir besonders nahe gehen. Die haben das dann wortwörtlich genommen, sondern wir würden dann vielleicht sagen, naja, das bedeutet jetzt, du sollst sie in dein Herz einschließen, du sollst daran denken, Tag und Nacht, du sollst das. Aber da sagen sie, nein, da steht da ja wortwörtlich, wir sind jetzt ganz bibeltreu, nicht die Ultra-Bibeltreuen, wir machen uns das direkt aufs Herz. Ich meine, manche der Sachen, das würde ja gefährlich sein, wenn wir hier nun da wirklich also alles wörtlich nehmen wollten, von dem, was offensichtlich auch vom Stil schon nicht wörtlich gemeint ist. Also wenn dann Jesus zum Beispiel sagt, wenn dich dein Auge ärgert, dann reiß es raus. Wenn dich deine Hand ärgert, dann hack sie ab. Ja, wie würden wir denn heute sein, wenn wir nur noch als Invalide ja sein, nicht? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich wäre ich schon blind, beide Augen hier, eins, zwei, nicht? Also heraus, da kannst du ja nichts mehr sehen danach. Und Hände auch weg und Beine auch weg und was weiß ich noch weg und so und, ja. Bitte? Zum Abhacken noch, nicht? Ja, das kann man ja nichts mehr hacken, dann, ja. Ja, ich meine, es gab tatsächlich auch in der Kirchengeschichte Leute, die haben das sehr radikal so genommen, haben gesagt, das ist das Wort Gottes, wir machen das ganz genau so. Aber ich würde sagen, das ist nicht von Jesus so gemeint, sondern er will uns einfach die Ernsthaftigkeit vor Augen führen dabei. Zum Beispiel Origenes war so einer. Origenes, der hat das dann ganz ernst genommen. Der hat gemerkt, dass er Probleme mit seiner Sexualität hat. Und dann hat gesagt, ich will Jesus ganz nachfolgen und ich habe jetzt mit Probleme. Und dann hat er sich selbst entmannt. Mit einem Messer, zack, weg. Und dann hat er danach, war ein vollmächtiger Prediger und so, hat viele Leute zum Glauben geführt. Und viele Sachen geschrieben, aber eben da war er etwas extremistisch, nicht? Also in solcher Hinsicht. Er hat das gelesen und dann gleich also vollzogen, nicht? Ja. Das war jetzt bei den Pharisäern in vielerlei Hinsicht genauso. Die lesen wortwörtlich, so steht das da, und jetzt versuchen sie das erst einmal genau umzusetzen. Deshalb mit dem Riemen und deshalb mit dem kleinen Kästchen auf dem Kopf dabei. Die Quasten sollten als Erinnerungszeichen an die Geboten Gottes gelten, 4. Mose 15, Vers 38 bis 40 beispielsweise. Jesus kritisiert nicht generell das Motiv, was sie dort tun, also dass sie das aus dem Alten Testament übernehmen. Da sagt er, naja gut, das kann ja eine Hilfe sein. Manchmal können uns äußerliche Dinge eine Hilfe sein. Ich habe in meinem Büro und auch an manchen anderen Stellen meiner Wohnung habe ich so ein paar Gedenksteine. Einen habe ich euch ja gestern mitgebracht. Ich habe auch andere Gedenksteine. Beispielsweise in meinem Büro zu Hause habe ich auf dem Regal, sehe ich immer wieder, wenn ich da reingehe, habe ich so eine Flasche stehen, so eine 1-Liter Flasche. Das war die letzte Flasche der Chemotherapie, die ich bekommen habe nach meiner Krebserkrankung. Und da habe ich dann die Krankenschwester gebeten und dann hat sie gesagt, naja, okay, also eigentlich hat sie noch nie so einen Wunsch gehört, dass jemand das mitnehmen wollte, aber dann hat sie das ausgespült und dann habe ich das mitgenommen und das ist einfach für mich eine Erinnerung daran, Gott ist mir in der Zeit beigestanden, Gott hat mich gerettet davon, Gott ist mir bei mir gewesen, auch in dieser Phase, wo es mir sehr schlecht gegangen ist. Und so ist das jedes Mal für mich eine Erinnerung, sonst kann es vielleicht kommen, das vergessen wir wieder, nicht? Aber so ist das ein Erinnerungsstein, ich schaue mir das an und das hilft mir dann immer wieder, nicht? Also auch zu sehen, Gott ist da und Gott hilft und so etwas. Und da habe ich manche Sachen so in meiner Wohnung, die ihr möglicherweise nicht erkennen würdet, würdet ihr sagen, was ist denn das da für seltsame Sachen, nicht? Aber das ist eine persönliche Erinnerung von den großen Taten Gottes in meinem Leben und Erinnerungen daran, nicht? Und das ist manchmal eine Hilfe. Und deshalb kritisiert Jesus auch nicht generell ihre Trotteln und all das Zeug, sollen sie das doch haben, wenn es sie an Gott erinnert, aber er kritisiert das Motiv, denn das Motiv ist falsch, sie wollen gar nicht an Gott erinnert werden, sie wollen bloß, dass die Leute sehen, welche schön breiten, dicken Riemen sie um den Arm haben, welches große Kästchen sie hier jetzt vor dem Kopf haben, ein Brett vor dem Kopf, so, nicht? Damit die anderen alle sehen, welche tollen Juden sie eben hier dabei sind. Diese Prunk und Selbstsucht der Pharisäer, das ist das, was er kritisiert dabei. Und in die Gefahr können wir natürlich manchmal auch fallen, nicht? Zu sagen, also schaut, wie toll ich bin, wer ich bin, was ich mache und so und in der Vergangenheit schon getan habe. Das ist ein Problem dabei. Dann lesen wir in Vers 6, sie sitzen alle oben an bei Tisch und in den Synagogen. Dafür müssen wir sehen, bei den Juden war es nicht gleichgültig, wo man gesessen hat, sondern der Ranghöchste sozusagen oder der Ehrengast, der saß meistens an der Stirnkante, also dem Zimmer, wenn wir jetzt, ich bin hier über der Tür und dann ganz am Ende da, wo man reinkam, direkt drauf geschaut hat, das ist der Ehrenplatz, den sah man zuerst. Und dann kommt es darauf an, wer jetzt direkt neben dem Ehrenplatz saß. Das waren die zweit- und drittwichtigsten Stellen. Und je nachdem, wer ganz an der Tür saß, das war sozusagen derjenige, naja, so, der irgendwie noch gerade reingerutscht ist, nicht? Aber der halt keine besondere Bedeutung mehr hat. Und deshalb sagt er, jetzt sind die Pharisäer dann gekommen, ach, du lädst uns zu der Tafel an, dann natürlich ganz nach vorne, um zu sehen, also wir sind ja was Besonderes. In der Synagoge ging es genauso. Es gab dann verschiedene Reihen, je nachdem vor dem Vorlesepult. Und die ganz vorne waren, die konnte man sehen. Also das heißt, die saßen eben sozusagen jetzt entgegen der Gemeinde und die Gemeinde hat dann drauf geschaut. Und deshalb wird gesagt, die sitzen ganz gerne vorne an, damit man sieht, wie fromm und wie toll sie sind. Sie sind immer gegenwärtig. Gibt es ja auch in der Kirche, nicht? Manche, die zur Kirche gehen, nur, dass man sie sieht. Dass man eben weiß, sie sind auch da. Oder um gesehen zu werden oder sich zu präsentieren oder so etwas. Das sind da bestimmte Schwächen. Also sich besonders selbst wichtig zu nehmen, das wird hierbei kritisiert. Vers 7, und sie haben es gern, dass man sie auf dem Markt grüßt und von vor den Leuten Rabbi genannt werden. Also Rabbi ist an sich ja nicht heutzutage, merken wir nicht mehr, wo das Problem liegt, weil alle jüdischen Lehrer als Rabbi bezeichnet werden. Rabbi kommt eigentlich von Rav und Rav heißt auf Hebräisch groß und groß sollte nur Gott bezeichnet werden und Ravi ist eben sozusagen mein Großer, könnte man sagen. Und jetzt sollen sie angewiesen werden, wie ganz ehrfurchtsvoll, mein Großer, hast du mir etwas zu sagen? Und das hat sie natürlich in ihrem innerlichen Selbstwertgefühl schon ziemlich aufgebaut dabei und dasselbe ist auch, deshalb werden sie ja mit Vater, direkt danach haben wir ja hier Vater und das nimmt Jesus dann dazu Stellung, dass sie sich auch gerne Vater nennen und da merken wir ja, als Vater hat uns Jesus insbesondere Gott geoffenbart und nicht irgendeinen Menschen. Da haben wir auch ein bisschen ein Problem in der katholischen Kirche, nicht? Denn da werden ja manche Geistlichen als dann Pater angesprochen und Pater ist einfach auf Latein Vater, das heißt, die werden als Vater angesprochen. Und dann merken wir, da ist eigentlich ja das, wo Jesus sich hier gegenwendet. Ihr sollt das nicht tun. Sicherlich können wir sagen, es hängt nicht nur an dem Begriff. Der Begriff ist nicht das Entscheidende, sondern die Ehre, die sie damit verbinden. Aber trotzdem würde ich sagen, lasst uns da lieber etwas vorsichtig sein. Bei den Juden war es übrigens so, dass es tatsächlich zur Zeit Jesu üblich gewesen war, bei vielen Pharisäern Schülern, also den Schülern der Pharisäer, dass sie nicht ihre eigenen Eltern mehr hochgehalten haben, also gesagt haben, das sind ja jetzt unsere Eltern, sondern gesagt haben, unsere eigentlichen Väter, das sind die Pharisäer, von denen haben wir gelernt. Also da auch, dass sie falsch das eingeschränkt haben. Deshalb hier eben also Rabbi, mein Großer, wird abgelehnt, weil eigentlich dieser Ehrentitel nur Gott zukommen soll. So könnte man sagen, denn nur einer ist groß. Und das ist Gott. Das ist ja sozusagen auch die Antwort Jesu, die wir da nämlich lesen. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen von einem, denn einer ist euer Meister oder eben einer ist groß sozusagen. Ihr aber alle seid Brüder, ihr seid auf einer Ebene. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Das ist ja auch schon, wie wir eben dem Vater unser gehört haben. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Also auch nicht hier herausheben, sondern ihr folgt mir nach, sondern wenn ihr folgt Jesus nach. Das heißt nicht generell, dass nicht unterrichtet werden soll. Wir sehen ja im Neuen Testament, dass es sogar eine Begabung des Heiligen Geistes ist, ein festes Amt in der Gemeinde ist. Sondern es geht darum, dass sie sagen, und dagegen wendet sich Paulus ja auch, er sagt, die einen sagen, wir sind die des Petrus, wir sind die des Apollos und wir sind die des Christus. Darum geht es nicht, sagt er, sondern wir folgen alle Jesus nach. Und die Lehrer sind nicht das Entscheidende dabei. Also deshalb jetzt nicht, ihr seid diejenigen, nach denen die Menschen sich ausrichten sollen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Vers 12. Wir könnten sagen, sicherlich eine allgemeine Demutsregel. Wir können sagen, dass die Ordnung der Menschen wird genau umgekehrt. Bei den Menschen ist wichtig, was vor Augen ist, das, was repräsentiert. Das ist bei Gott nicht der Fall. Es ist auch nicht automatisch so. Sonst könntet ihr ja sagen, also ich übernehme am besten gar kein Amt in der Gemeinde, ich mache gar nichts in der Gemeinde, damit ich im Reich Gottes der Erste bin. Bin ich besonders demütig, nicht? Ich kann ja nichts, ich kann nichts sagen und nichts denken und nichts tun und so. Das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern hier ist eben gemeint, mit welcher inneren Einstellung tust du das? Tust du das, um dich zu repräsentieren, um eben groß herauszukommen? Oder tust du das, egal was andere jetzt dazu sagen, ob sie dich loben oder fertig machen, weil es eine Sache ist für Gott? Das ist das, was hier hintersteht, was entscheidend ist. Jetzt kommt die Wehe an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Hier natürlich eine ganz radikale Sache. Das Wort Heuchler, was hier benutzt wird, ist Hypokrites. Das sind ursprünglich die Schauspieler, das heißt diejenigen, die eben nach außen bewusst eine Rolle spielen und innerlich was ganz anderes sind. Früher war das ja häufig noch, die haben eine Maske aufgesetzt, die Schauspieler, in der griechischen Welt, und dann haben sie diese Rolle gespielt, des Fröhlichen, des Traurigen, des Glücklichen. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Sagen, ihr Heuchler heißt, ihr, die ihr eine Maske trägt, ihr, die ihr nur Schauspieler seid, diejenigen, die nur so tun, als ob sie fromm sind. Und dahinter ist eben nichts. Das wiederholt sich ja auch ständig während dieser Wehrufe in der einen oder anderen Weise. Nach außen fromm, nach innen Neid, Hochmut, Anmaßung. Es wird eine Show gespielt für diejenigen, die dort zuschauen. Sie sind gerade im Gegensatz zu den Dingen, die hochgepriesen werden in den Seligpreisungen. Matthäus 5, 1 bis 12. Und das ist schlimm, und es ist noch schlimmer, weil sie damit andere hindern, dem Reich Gottes nachzufolgen. Wodurch hindern sie die? Nun, zum einen durch ihr schlechtes Vorbild. Sie versuchen, die anderen zu animieren, so zu handeln, wie sie es tun. Aber Jesus zeigt ihnen ja, wer sie sind, dass sie mit ihrer Selbstgerechtigkeit vor Gott gar nicht bestehen können. Sie verführen andere, genau so zu handeln, wie sie es tun, und damit verführen sie andere auch, den wahren Weg der Vergebung nicht zu gehen. Sie verführen sie zweitens, indem sie manche abschrecken, Jesus nachzufolgen oder Gott nachzufolgen. Nämlich, indem die sehen, so eine Heuchelei, mit dem will ich nichts zu tun haben, besser gar nichts damit zu tun haben. Also auch dadurch verführen sie sie. Und sie verführen sie drittens, indem sie den Leuten immer wieder sagen, wenn ihr nicht so handelt, dann geht ihr verloren. Also ihnen jede Chance, jede Hoffnung auf die Vergebung Gottes rauben. Und da merken wir, das sind natürlich auch drei Punkte, von denen wir uns herausfordern lassen sollen. Wie leben wir vor anderen Menschen, wenn die uns schauen? Wenn die uns nachleben, so wie wir vorgeben zu leben oder es auch tun, finden sie dann den Weg zur Errettung. So wie Paulus. Können wir so sagen wie Paulus, eifert mir nach, tut das, was ich tue, nehmt mich zum Vorbild. Können wir das sagen, ja oder nein? Eine Herausforderung natürlich. Wir sollten es sagen können. Wir können nicht sagen, ja, so, du sollst so und so leben, aber schau nicht auf mich, schau nicht auf mein Vorbild. Also ich bin ganz daneben, aber mach du das mal. Das geht nicht. Sondern die Leute werden dann sagen, hier, der spinnt ja wohl, wenn der es nicht mal kann, dieser super Fromme hier, wie soll ich denn das dann machen? Geht ja gar nicht. Nein, Vorbildfunktion ist eine unheimlich wichtige Sache in der Bibel, und den sollten wir ernst nehmen. Wir sollten aber auch sehen, dass wir nicht andere ausschließen aus Gründen, wie ich das ja vorhin von den Pharisäern genannt habe, die gar nicht gelten. So wie die Pharisäer versucht haben, Leute von dem Reich Gottes auszuschließen, eben zu sagen, ihr kommt da nicht hinein. Und wir sollten auch davor uns warnen lassen, ist unser schlechtes Vorbild möglicherweise anderen Menschen ein Schreck, dass sie nicht zu Gott kommen. Also weil sie auf den Finger auf uns zeigen und sagen, weil der so blöd ist, weil der so sich verhält, deshalb werde ich nicht Christ. Und das kann es geben. Es gibt viele Leute, die werden nicht Christen aufgrund dem schlechten Vorbild der Christen, die sie haben. Und ich meine, wie oft hört ihr das? Der will Christ sein und der macht das und das. Sie achten kritisch auf uns, viele Leute. Natürlich manchmal ungerechtfertigt. Manchmal stimmt das ja gar nicht, was sie sagen. Aber in manchen Fällen ist es auch so, dass wir uns seltsam verhalten, dass wir seltsame Meinungen haben, dass wir komisch reagieren, dass wir unfreundlich sind, dass wir eigensüchtig sind, dass wir egoistisch sind, dass wir, was weiß ich, da fluchen oder sonst was tun. Und dann werden sie abgehalten durch das, was wir tun. Und das ist eine schlimme Verantwortung, die wir tragen. Deshalb weist Jesus auch hier ganz besonders darauf hin. Und seid ihr, schließt den Leuten das Himmelreich zu durch das, was ihr tut. Ihr steht denen im Wege, statt dass ihr ihm eine Hilfe seid. Und dadurch machen wir Gott Unehre, statt ihm Ehre zu tun und andere auf Gott hinzuweisen. Also hier schlimme Sache dabei. Vers 14, wie euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, die ihr in die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange Gebete verrichtet, darum werdet ihr ein umso härteres Urteil empfangen. Das ist ein Vers, der in der ursprünglichen, also in den ältesten Abschriften, die wir haben, nicht vorkommt, der möglicherweise später eingefügt worden ist, aber der generellen Aussage entspricht, die Jesus auch hat. Ich werde jetzt im Detail nicht darauf eingehen. Es geht darum, dass die sich dann eingeschlichen haben, sozusagen bei den armen, frommen Witwen, und gesagt haben, also hier sind wir besonders fromm, hier so, nicht, und jetzt gebt uns mal das Geld, und hier, wir können ja davon leben, und also davon profitiert haben und in Wirklichkeit die nur ausgesaugt haben. Vers 15, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn zu einem Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Man sprach damals von dem Proselytentum. Viele der Juden waren eifrige Missionare. Wir lesen das beispielsweise auch Apostelgeschichte 10, Vers 1, Apostelgeschichte 22, Vers 22 auch, Apostelgeschichte 13, Vers 16, Apostelgeschichte 17, Vers 4 und 17. Also viele Verse, wo wir merken, da kommt Paulus an einen Ort und da steht, Juden und Judengenossen waren dort und hörten dort zu. Oder die Gottesfürchtigen waren dort und Jesus predigt vor ihnen. Und das waren die Leute, die von den Juden gewonnen worden sind, die die Synagogengottesdienste besuchen, selbst aber noch nicht offiziell Juden waren. Also das heißt, die im Freundeskreis sozusagen gewesen sind, auf dem Weg dahin Juden zu werden. Und wenn, und für einen Mann galt es so, erst wenn du dich beschnitten hast, das war für sie das wichtige Zeichen, dann konntest du vollwertiger Jude werden. Also da merken wir auch wieder die Fixierung auf ein äußeres Zeichen hin, also die Beschneidung. Das war entscheidend wichtig. So ein Stückchen Fleisch, das war für sie das Entscheidende. Es kam nicht so sehr auf das Herz drauf an. Paulus sagt ja später, ihr müsst beschnitten werden am Herz, das ist das Wichtige. Aber für sie war das ganz wichtig, also dieses bisschen Fleisch, wenn das gefallen ist, dann bist du Jude, dann bist du heilig, dann bist du rein. Wenn das noch da ist, dann ist das ein Hindernis, für den Himmel zu kommen. Seltsame Vorstellung eigentlich, nicht? Aber das war typisch für sie. Und jetzt versuchen sie davon abhängig zu machen, sie in diese Gesetzlichkeit hineinzuzwingen. Und deshalb wird gesagt, sie werden Kinder der Hölle, weil er sagt ja, ihr pervertiert ja das Gesetz Gottes. Ihr seid auf dem direkten Weg durch euren Egoismus und eure Selbstsucht und eure Scheinfrömmigkeit nicht zu Gott, sondern in die Hölle hinein. Deutliche Worte. Und dann sagt er, und ihr nehmt die Leute mit. Ihr zwingt sie unter das Joch des Gesetzes und dann steht, sie werden doppelt so schlimm wie ihr. Warum? Nun, weil viele derjenigen, die von Heiden zum Judentum gekommen sind, haben das Alte Testament noch radikaler ausgelegt als eben die Pharisäer selbst. Warum? Weil sie ja so viel selbst preisgegeben haben. Jetzt, wenn ich schon diese Operation für mich hat ergehen lassen, wenn ich schon auf alles Mögliche verzichte, ja dann muss ich noch stärker darauf Wert legen, nicht? Also, ich meine, in manchen Fällen sieht man das, meinetwegen jemand, der Probleme mit dem Alkohol gehabt hat, wird gläubig, liest in der Bibel, dass wir uns nicht besaufen sollen, und häufig sind das die schärfsten Gegner von jeglichem Konsum des Alkohols. Oder jemand, der mit seiner Sexualität besondere Probleme gehabt hat, wird gläubig, sieht dann, wie die Bibel darüber denkt, und dann umso schärfer, jetzt müssen alle ganz genau hier auf den Buchstaben achten. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr so etwas kennt. Manchmal ist das so, dann werden Leute, die damit Probleme haben, noch radikaler dabei. Und da sagt er, das ist jetzt bei den Heiden, nicht? Die Heiden, die versucht ihr zu überzeugen und macht sie zu noch radikaleren Pharisäern, als ihr das eigentlich selbst seid. Ja, zum Teil sehen wir das ja auch bei dem Paulus, der ja eine jüdische Mutter gehabt hat, möglicherweise einen heidnischen Vater gehabt hat, der dann noch radikaler war. Schlag die Christen tot und mit dabei und eifrig und so, nicht? Merkt man, noch radikaler, als viele der einheimischen Pharisäer das gewesen sind. Vers 16. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn einer aber schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Und dann ihr Narren, ihr Blinden, was ist besser oder mehr, der Gold des Tempels oder der Tempel und so weiter. Also jetzt diese ganze Geschichte mit dem Schwören, da sind wir natürlich herausgefordert, sozusagen nicht Gott versuchen, etwas vorzumachen. Darum geht es ja. Es wird sozusagen gesagt, die Juden hatten damals den Eindruck, die Pharisäer, nur wenn in einem Schwur das Wort Gott drin vorkommt. Das war eigentlich die Idee. Dann ist es ernst gemeint. Du kannst sonst schwören bei dem, ich schwöre bei dem, was weiß ich, bei meinem Haus oder bei meinem Vieh oder bei der Zopflocke meiner Frau oder was weiß ich. Das ist alles nicht so schlimm, das ist nicht so ernst gemeint. Aber wenn jetzt da nicht Gott drin vorkommt, dann macht das nichts. Und da merken wir, es ja wieder eine Scheinheiligkeit. Du erweckst bei dem anderen den Eindruck, dass du es ganz ernst meinst durch den Schwur, aber in Wirklichkeit suchst du nur eine Ausflucht, den anderen zu betrügen, denn du meinst es nicht ernst. Und da sagt er, das ist doch Blödsinn, das ist doch Unsinn. Ihr habt gar nicht begriffen, worum es geht. Und dann gibt es manche, die machen sogar so spitzfindige Sachen. Jetzt zum Beispiel sehen wir hier ja, du darfst bei dem, Altar schwören, das ist nicht so schlimm, aber bei dem Opfer des Altars, das ist dann schlimm, das darfst du nicht tun. Und da sagt Jesus, das ist doch vollkommener Blödsinn. Denn das eine hat doch ganz eng mit dem anderen zu tun. Und das eine ist doch das Größere, was das andere erst heiligt. Das Opfer selbst ist doch nicht so wichtig wie der Altar, auf dem es liegt, der Gott geweiht ist. Und da sagt er, das hängt zusammen, das könnt ihr gar nicht voneinander trennen. Er wendet sich gegen die Kasuistik, so nennt man das, der damaligen Zeit. Kasuistik heißt nämlich, dass sie von einem Einzelfall ausgeht, jeden Einzelfall irgendwie abcheckt, darf man das jetzt noch gerade tun oder darf man das nicht tun, eine Tendenz, in die manche Christen auch verfallen, immer so haarscharf an der Grenze vorbeischrappen. Nicht? Also was erlaubt Jesus noch gerade? Wie viel Glas Bier darf ich gerade noch trinken, um nicht verloren zu gehen? Oder um nicht, da Jesus, wie sehr darf ich gerade noch eine Halbwahrheit sagen, die gerade noch so ein bisschen daran ist, um nicht verloren zu gehen? Möglicherweise so ungefähr, fragt mich ein Arbeitskollege, der da einen meinetwegen seinen Taschenrechner vermisst, fragt mich, hast du den Taschenrechner genommen? Ich sage, nein. Vielleicht, weil ich ihn nicht genommen habe, sondern weil er runtergefallen ist. Ich weiß ganz genau, der steht unter dem Tisch, nicht? Und ich sage ihm aber nichts davon. Oder vielleicht hat ein anderer Kollege hat ihn genommen und hat ihn mir gegeben. Und ich habe ihn dann in der Hand gehabt und habe ihn eingesteckt, um ihn mitzunehmen. Aber ich habe ihn ja nicht genommen, nicht? Also ich habe ihn nicht genommen, er wurde mir gegeben. Also, feiner Unterschied. Dann sagen wir, ich habe ihn nicht genommen. Ich meine, sowas gibt's ja, nicht? Kennt ihr vielleicht so haarscharf noch gerade die Wahrheit sagen, obwohl wir wissen, eigentlich ist das ja total daneben. Und so ähnlich ist es auch bei den Pharisäern hier, die wir dabei finden. Also, das kritisiert Jesus, stellt sich deutlich daneben. Vers 21. Wer schwört bei dem Tempel, na, das überspringen wir auch einmal, wir kommen zu Vers 23. Wie euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste des Gesetzes beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies soll man tun und jenes nicht lassen. Jetzt gibt es verschiedene Bezüge darauf im Alten Testament, wo das Wichtigste des Gesetzes auch genannt wird. Das war den Juden eigentlich klar. Aber es gab viele Pharisäer, die sich damit brüsteten. Wir nehmen es im Detail, aber ganz genau. Deshalb, normalerweise, jeder Jude, der hat von seiner Ernte, also der hat dann erstmal ein paar Tonnen geerntet und von dem hat er dann den Zehnten abgemessen und gegeben. Das stand fest. Danach sollte man sich allgemein richten. Aber dieses hier, das ist ja eine Kleinigkeit. Stellt euch mal vor, da habt ihr jetzt so einen kleinen Küchentopf und da macht ihr meinetwegen Kresse, lasst ihr da wachsen. Nicht? Und dann müsst ihr jetzt genau abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Einen ab, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt ihr in den Tempel und habt schließlich so auf den zwei Fingern, könnt ihr hier 10 kleine Stängel von der Kresse eben dem präsentieren. Hier, da ist der Zehnte, den opfere ich jetzt auch. Also so in den Kleinigkeiten ist ganz genau zu nehmen, aber rechts und links die Leute, wenn die hungern, also die habe ich nichts zu tun. Ich habe mein Gebot erfüllt. Ich habe genau meinen Zehnten gegeben, jetzt hast du Pech. Mein Zehnter ist schon weg. Nicht? Die Kresse kannst du nicht mehr essen, also der Hungrige, der muss halt verhungern dabei. Das wirft er ihnen ja vor. Und das gibt's ja manchmal auch, nicht? Auch der Christen. So eine Scheingerechtigkeit, so, das habe ich aber ganz genau erfüllt, nicht? Also, und das hast du nicht getan, jetzt gehst du aber verloren. Also, das ist absolute Sünde, nicht? Was weiß ich, jetzt hast du vielleicht irgendeine Musik gehört oder möglicherweise irgendetwas kopiert vom Fotokopierer, nicht? Oder für deinen Gottesdienst und so, und du hast aber vorher nicht hingeschrieben und so, natürlich das falsch, sollen wir ja auch tun und so, aber manchmal irgendwelche kleineren Sachen, die falsch sind, deutlich, werden zum Maßstab genommen für wahr und falsch, aber so etwas, wo die Bibel viel häufiger spricht, Geiz, Selbstsucht, Heuchelei, das spielt dann keine Rolle, fällt unter den Tisch. Da sagt er, ihr habt nicht das richtige Verhältnis. Zwar ist das nicht falsch, was ihr tut, aber darauf kommt es nicht so sehr an. Es gibt viel wichtigere Sachen in eurem Leben. Die Prioritäten sind vollkommen falsch gesetzt bei euch. Das ist der Punkt, der hier eine Rolle spielt. Vers 24. Ihr verbändeten Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt, das war wahrscheinlich mal so ein kleiner Scherz, nicht, den Jesus sich da erlaubt hat dabei. Ich kann mir vorstellen, die Leute, die haben so richtig gelacht. Nicht? Da sahen die Pharisäer beschämt, haben zu Boden geschaut und die Jünger und die anderen, die haben mal richtig herzhaft gelacht dabei. Denn hier wird deutlich vor Augen geführt, wie die Relationen total falsch sind. Das ist ja genau das, was er vorher sagen will, auch mit dem Dill, nicht? Diese kleinen Kräuter, aber die wichtigsten Sachen, auf die kommt es nicht drauf an. Und so müssen wir auch sagen, keine Selbstgerechtigkeit bei Kleinigkeiten, sondern lass uns erstmal generell darauf darauf schauen, was sind die Grundlagen unseres Glaubens. Und tatsächlich, was er ja sagt, entspricht der Realität. Damals haben die Pharisäer Mücken ausgesiebt, nicht damit sie im Hals gestochen werden, sondern weil nach dem Alten Testament Mücken unreine Tiere sind. Wer das mal lesen will, der kann dann beispielsweise schauen, 3. Mose 11, Vers 20. Dann ist es aber so, die Kamele, lesen wir nach 3. Mose 11, Vers 4, die sind erstmal natürlich viel größer und die sind auch unrein in denselben. Also jetzt merkt man, so diese kleinen Unreinheiten, die versuchen sie zu vermeiden, diese winzigen Sachen. Und tatsächlich, viele Pharisäer haben das ausgesiebt, damit sie das nicht aus Versehen verschlucken, eben nicht aus Tierliebe oder so etwas, sondern tatsächlich, damit sie nicht unrein werden. Aber diese groben Sachen, eben, dass sie die Leute einfach haben links liegen lassen, dass sie sich diese Selbstgerechtigkeit gehabt haben, dass sie Gott gar nicht mehr geehrt haben, das fällt ihnen scheinbar gar nicht auf. Und deshalb hier Kamele, nicht verschlucken sie, was eigentlich ja gar nicht geht, und die kleinen Mücken, da wollen sie, haben sie Angst, dass sie die mit hineinnehmen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Wieder das Deutliche, die Menschen sehen, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das hat auch noch ein bisschen damit zu tun, da muss ich euch ein kleines bisschen vom Hintergrund erzählen, nämlich, dass bei den Pharisäern gab es ganz spezielle Regeln darüber, wie es mit den Gefäßen war. Sehr, sehr kompliziert, ich kann euch gar nicht alles darüber erzählen, also generell war es so, ein irdenes Gefäß. Jetzt kommt es doch darauf an, ob es einen Rand hatte, ob es gewölbt war, ob es flach war, noch ganz unterschiedlich. Jedenfalls nehmen wir mal allgemein ein irdenes Gefäß. Das war jetzt verunreinigt, weil meinetwegen eine Frau mit Periode das angefasst hat. Dann war es jetzt aber so, dass es eben also dass jetzt noch Unterschied war, ob es von innen verunreinigt gewesen ist oder von außen verunreinigt gewesen ist. Das klammere ich ja mal aus. Generell war die Frage, wie können wir das reinigen? Ihr hättet das schrubben können, solange ihr wollt, das ist kultisch verunreinigt. Die einzige Möglichkeit, das zu reinigen, war es kaputt zu machen. Jetzt fragt ihr euch ja, was habe ich dann von einem kaputten Becher gar nicht mehr austrinken? Pja, das interessiert den Pharisäer nicht. Also die Hauptsache ist wieder rein. Es ist jetzt kaputt geschlagen. Ihr würdet vielleicht sagen, jetzt ist ja kaputt, jetzt ist ja unrein, im Dreck liegt es. Sagt der Pharisäer, das ist rein. Ne? Solche Sachen. Oder ein flacher Teller, eine Kohleschaufel oder ein Bratenrost, das kann von vornherein nicht unrein werden. Das ist also immer rein. Ein Teller mit Rand, ein Gewürzkästchen oder eine Schreibmappe können unrein werden und müssen dann nach bestimmten Riten gereinigt werden. Beispielsweise ein Unterschied, die Tür, ein Riegel und Schlösser sind generell rein, können nicht unrein werden. Holz kann unrein werden, Metall nicht. Das heißt, jetzt hast du eine Tür, hast die Klappe, die ist aus Metall, die fasst du an, jetzt bist du unrein, das Holz der Tür wird unrein, die Klappe bleibt rein. Jetzt fragst du natürlich nicht, was für eine Logik ist das dahinter? Und in der Bibel steht das ja auch gar nicht, diese Logik. Aber die haben ganz haarfein gesagt, wie kannst du nun etwas reinigen, wie ist etwas unrein? Und da merken wir, es gibt auch Gemeinden, die entwickeln zusätzliche Gesetze, die nämlich in der Bibel gar nicht drinstehen. Irgendwelche, die nur unserer persönlichen Frömmigkeit entsprechen. Unsere Gemeinde regelt, da meinetwegen steht dann hier, nur diejenigen, die kein Fernsehgerät zu Hause haben, die können richtige Christen sein. Zusätzliche Regeln gibt es. Ich meine, ich könnte euch einen ganzen Vortrag darüber halten, wie gefährlich das Fernsehgerät ist, durchaus. Das ist es, sehr gefährlich und viele leiden darunter. Aber es ist nicht prinzipiell Sünde, solch ein Gerät zu besitzen. Das müssen wir unterscheiden. Nicht? Oder wir können jetzt irgendwas anderes machen. Eine Frau aus Russland, die hatte mir mal erzählt, dass sie, als sie nach Deutschland gekommen ist, sie war der festen Überzeugung, jeder, der einen Kühlschrank hat, kann nicht gläubig sein. Warum? Sie hatte einfach beobachtet, damals in Russland, all diejenigen, die zu ihrer Gemeinde gehörten, waren eben eher etwas ärmere Leute, die konnten sich keinen Kühlschrank leisten, aber bei den Ungläubigen, bei den Kommunisten und so, da gab es Kühlschränke, die haben den zugeteilt bekommen, also war für sie ganz klar, jeder, der einen Kühlschrank hat, kann kein Christ sein, jeder, der einen, ne, sowas. Oder unsere kleine Tochter, die hat das ab und zu mal, dann sieht sie jemanden rauchen und dann sagt sie, oh, der ist kein Christ. Warum? Also, weil sie irgendwie gesehen hat, so in der Gemeinde, es wird kaum geraucht. Wir haben ihr auch gesagt, also Rauchen ist ein Geschlecht, soll man nicht tun. Und jetzt war für sie automatisch, aha, das ist schlecht, also ein Christ tut das nicht. Da mussten wir ihr wiederum umgekehrt erklären, dass es durchaus Christen gibt, die das tun, aber trotzdem es eigentlich nicht gut ist. Aber so merken wir, so entstehen häufig irgendwelche Traditionen, wo du merkst, das soll Maßstab sein für Christ sein, und das steht in der Bibel gar nicht drin. Und das kann man sich auch selbst machen, und das haben die hier auch getan, mit diesem Becher und den Reinigungssachen und so. Naja, dann der blinde Pharisäer reinigt zuerst das Innere des Bechers und dann auch das Äußere rein wird und so weiter. Dann wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, wie ihr die übertünchte Gräber von außen hübsch aussieht, aber innen seid ihr voll Totengebein und lauter Unrat. Schönes Bild. Damals waren an den Seiten der Straßen häufig die Grabmäler und dann, wenn ein Jude das berührt hat, dann war er unrein. Stellt euch vor, der wandert nach Jerusalem, ist ein paar Tage unterwegs, kurz vor Jerusalem, er ist schon ganz müde und dann so den Ball seiner Hand kommt mal, ein Grab, unrein. Das heißt, jetzt hast du den ganzen Weg gemacht, du kannst nicht in den Tempel gehen, du darfst nicht anbeten, darfst nicht mal in den Vorhof der Heiden reingehen. Nichts, weil du unrein bist. Ganzer Weg wieder zurück, nicht? Ja. Und da sagt ihr, genauso seid ihr. Von außen seht ihr schön aus, getüncht, sauber, alles in Ordnung, aber innerlich seid ihr eklig, nicht? Dabei. Und das will ich Ihnen hier deutlich sagen. So auch ihr, von außen scheint ihr von den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Ungerechtigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden und am Blut der Propheten. Und dann sagt Jesus ihnen, ja, ihr seid doch, ihr sagt, ihr seid Väter, ihr seid Nachkommen, das sind eure Väter. Ihr sagt, ihr lebt in einer Linie mit ihnen. Ja, dann seid ihr ja auch mit ihnen schuldig geworden. Also wenn das eure Väter sind, im Geist und in Realität, ja, dann seid ihr ja mit ihnen schuldig geworden. Und dann weist er sie darüber hinaus, dass das ja typisch für Israel ist. Wir sehen das dann eben, dass da die Propheten von Abel bis zu Zacharias getötet worden sind. Schwierige Sache nun, wer ist dieser Zacharias? Das ist natürlich nicht der Vater von Johannes, dem Täufer, sondern das ist eben der Zacharias, der im zweiten Chroniker, jetzt muss ich mal sehen, wo habe ich mir das aufgeschrieben, 2. Chroniker 24, Vers 20 folgende erwähnt wird. Also wir müssen dabei wissen, dass nämlich der Chronikerbuch war in der hebräischen Bibel das letzte Buch gewesen und die Genesis, das erste Buch Mose, das erste. Und deshalb wird gesagt, in der Spanne vom Anfang des Alten Testaments bis zum Ende des Alten Testaments, da werden immer nur Morde erwähnt an denjenigen, die Gott geschickt hat, den Propheten, die ihr verfolgt habt und so. Und das ist heute noch genau dasselbe, sagt er den Pharisäern, weil er ja weiß, dass sie innerlich schon danach gieren, ihm das Leben zu nehmen und ihn umzubringen. Das ist also das, was hier hintersteckt. Also ihr sagt, dass ihr eben in der Tradition seid. Grabmäler wurden damals auch gebaut. Wir wissen aus beispielsweise Apostelgeschichte, jetzt muss ich mal sehen, da wird das mich erwähnt, da wurde dem David, Apostelgeschichte 2, Vers 29, da wurde, das kann man bis heute noch in Jerusalem sehen, ein Grabmal gebaut für David. Natürlich nicht an der Stelle, wo er wirklich beerdigt war, das wusste man ja nicht mehr, aber in Erinnerung daran. Und das ist ja leicht, nicht? Erst jemanden umbringen und ihm hinterher ein Denkmal bauen, dann kann er ja nicht mehr schaden, nicht? So ähnlich ist das ja heute zum Teil auch. Man sagt ja eben dann auch, die Dichter und die Wissenschaftler, die werden erst gelobt, wenn sie gestorben sind. Weil solange sie noch leben, dann haben sie ja viele Gegner, viele Konkurrenten, die wollen sie fertig machen, zeigen immer nur, wie dumm und wie blöd sie sind, nicht? Aber wenn sie gestorben sind, dann kann man sie auf den Protest heben, denn dann bin ich ja selbst auch ein bisschen toll, derjenige, der das gemacht hat. So ähnlich arbeiten die hier damals auch. Und da sagt er, ihr seid ja vollkommen voller falsch. Und wenn jetzt jemand vorhin gesagt hat, das hängt ja auch, diese Sache mit dem Bonhoeffer, hängt da mit drin. Und tatsächlich, wir sollten uns immer messen lassen. Nicht nur, dass wir sagen, wie blöd waren die Christen im Nationalsozialismus, dass sie damals dem Hitler nachgelaufen sind. Sondern wir sollten uns fragen, wie blöd sind die Christen heute, dass sie sich vom Zeitgeist einwickeln lassen. Und nur eben dem Materialismus, nur der Eigensucht, dem Egoismus und so weiter nachlaufen. Wie blöd sind die Christen, dass sie eben nicht merken, wo die Maßstäbe Gottes sind. Wie ist das beispielsweise in vielen Freikirchen mit der Frage eben Ordination von Frauen, nicht? In der Bibel steht klar, was da rennt. Wie ist das mit der Heirat von Geschiedenen? Wie ist das mit der Frage von homosexuellen Ehen und sowas? Viele Kirchen, die da aufweichen und sagen, naja, so ist das alles nicht gemeint und so eng ist das auch nicht und das braucht man ja nicht so sehen und so machen und so. Ich habe selbst Gemeinden erlebt, die haben gesagt, naja, wir dürfen ja nicht so ignorant sein und sagen, dass nur die Leute gerettet werden, die an Jesus glauben. Die anderen Religionen, irgendwie, Gott offenbart sich ja durch auch und Gott ist ja gnädig und Gott gibt ihm bestimmt noch eine Chance, dann irgendwie. Tja, da merken wir, das müssen wir sagen, ja, wofür brauchen wir die Bibel überhaupt noch? Da merken wir, Christen werden auch von dem Zeitgeist unserer Gegenwart stark beeinflusst. Und in einigen Punkten wir auch. Ich meine, ich bräuchte euch nur mal fragen, wie stark euch das noch schockiert, wenn ihr im Fernsehen eine nackte Frau seht. Ja, ich muss sagen, zu meinem Erschrecken, mich schockiert das fast gar nicht mehr, wenn ich das im Fernsehen sehe. Obwohl es uns eigentlich schockieren sollte. Weil das nämlich nach der Bibel eindeutig Unzucht ist. Ja, wenn in der Fernsehen eben Ehebruch gezeigt wird, seid ihr schockiert und stellt sofort ab beim Spielfilm? Ja, wahrscheinlich würdet ihr keinen Spielfilm mehr anschauen, nicht? Weil das ja alles nur voll davon ist. Ja, aber da merken wir, wie wir vom Zeitgeist beeinflusst werden. Wir finden die Sachen gar nicht mehr so schlimm. Wir finden das also normal. Der Zeitgeist hat uns so damit zugeschüttet, dass wir denken, das ist normal. Und da merken wir, da sind wir heute in der Versuchung. Da müssen wir nicht schauen, was haben die damals falsch gemacht, sondern was machen wir heute falsch. Denn im Nachhinein kann man immer gut kritisieren. Im Nachhinein kann man immer so sagen, ja, das habt ihr falsch gemacht. Das hätte man ja wissen müssen. Vielleicht eine Generation weiter, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen sein soll, wird man das dann genauso sagen können. Naja, darum senden die Schriftgelehrten, dann kommt das ja mit den Schriftgelehrten, die gesandt werden. Und damit sind wir dann eigentlich am Ende. Da steht nämlich wahrlich, ich sage euch, überall dies wird das alles wird über das Geschlecht kommen. Die Klage über Jerusalem, wo wir merken, Jesus hat ein inneres Anliegen. Er trauert eigentlich mit Jerusalem, mit den Leuten, die dort wohnen natürlich. Dieser Vergleich, das Gott mit einer Henne verglichen wird, Vers 37, also ein weiblicher Assoziation gegeben wird. Das gibt es auch an einigen Stellen im Alten Testament, das ist also nicht nur im Neuen Testament, was nicht heißt, wie feministische Theologinnen sagen, dass deshalb Gott eine Frau ist, sondern das sind ja alles Vergleiche dazu. Also ich könnte auch sagen, das Himmelreich ist gleich einem, was weiß ich, einer Perle und so. Das heißt nicht, dass das Himmelreich tatsächlich wie eine Perle aussieht, sondern das sind ja alles Vergleiche und das hier auch. Aber das bedeutet schon deutlich, dass eben Gott durchaus Eigenschaften hat, Jesus Eigenschaften hat, wie diese Henne sie auch hat, wie sie im Alten Testament bezogen werden. Was wir bei dieser Henne noch daraus lernen können, ist, dass Gott Geduld hat, immer wieder ruft er Jerusalem, dass die Dringlichkeit, Jesus liebt sie und deshalb ermahnt er sie, dass die Menschen bewusst sündigen, sich bewusst gegen Gott wenden, dass es das auch gibt. Es sind nicht alle Menschen gut und wollen das Gute, denn wie gesagt, ich habe euch immer wieder gerufen, ich habe euch gesammelt und ihr wolltet nicht. Und das Letzte können wir dadurch auch noch sehen, dass eben die Konsequenz ist, dass sie damit Jesus zurückweisen und für ewig verloren gehen. Nun, jetzt sind wir doch bis ans Ende gekommen, Vers 39. Und das Generelle, was wir davon mitnehmen können, ist sicherlich der Unterschied zwischen außen und innen. Von den zusätzlichen Geboten von den Machern, von dem, was wir zusätzlich aufbauen, von Gesetzen und so weiter, von der äußeren Frömmigkeit in der Versuchung, wo wir auch drin stehen. Und lasst uns zuerst jetzt nicht schauen, die bösen Pharisäer, sondern lasst uns schauen, wo wir in Gefahr stehen, ebenfalls so zu handeln, wie die Pharisäer es getan haben. Mit unserer Frömmigkeit, mit den Gesetzen, die wir anderen aufdrücken, mit dem, wie wir eine Sache sehr wichtig nehmen und die andere vollkommen unter den Tisch fallen lassen, wo wir uns vom Zeitgeist beeinflussen lassen und andere verurteilen und andere Punkte mehr von denen, die ich heute Morgen erwähnt habe. Und lasst uns bei allem darauf natürlich schauen und vertrauen, nicht frustriert zu sein und zu sagen, oh, wie schlimm ist das alles, sondern zu sehen, Jesus will uns verändern, er will uns die Kraft geben und ihr merkt, das wird befreiender sein, als wenn wir uns nur immer nach kleinen Gesetzlichkeiten ausrichten. Denn Jesus macht ja, erhöht den Druck nicht, sondern er will sagen, ja, jetzt seid ihr frei davon, aber lasst doch euer Herz verändern. Manchmal ist es einfacher, äußerliche Gesetzlichkeiten einzuhalten, als wirklich das Herz Jesus hinzugeben und zu sagen, jetzt regiere du da, jetzt will ich nach dem leben, was du eigentlich möchtest. Dann brauchen wir auch nicht bei jeder Detail immer noch genau nachprüfen und dahinterher hängen, bei jedem Eierbecher, den wir in die Hand nehmen oder eben jedem Ei, was wir essen oder so, sondern wir können dann auch etwas freier leben. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und dann Anni übergeben. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns frei gemacht hast, dass du uns deutlich zeigst, dass falsche Selbstgerechtigkeit, dass wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, eigene Gesetze aufbauen, dass uns das nicht zu dir bringt. Dass wir Menschen sogar abhalten können, zu dir zu kommen. Herr Jesus, zeige du uns, wo wir davon betroffen sind, von dem, was du den Pharisäern gezeigt hast. Und gib du uns die Kraft davon, dazu Nein zu sagen, auf dich zu schauen, ein Leben in der Konsequenz mit dir zu leben und nicht mit Selbstgerechtigkeit und eigenen Gesetzen.